Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Ann-Kathrin Jeske, einen schönen guten Morgen. Ein mutmaßlicher chinesischer Spion mitten im Europawahlkampf bringt den AfD-Spitzenkandidaten Maximilian Krah in Bedrängnis. Wir fragen, wie steht die europäische Rechte insgesamt zu China? Außerdem, in Polen werden gerade über 200.000 junge Menschen fürs Militär gemustert. Eine Vorbereitung auch für den Ernstfall. Der Wahlkampf für die Europawahlen im Juni hat gerade erst begonnen. Da muss AfD-Spitzenkandidat Maximilian Krah schon mit einem Mitarbeiter weniger auskommen. Die Bundesanwaltschaft hat gestern einen engen Mitarbeiter Krahs wegen Spionageverdachts für den chinesischen Geheimdienst festgenommen. Was dran ist, wird am Ende das Gerichtsverfahren zeigen. Fest steht aber schon jetzt, dass auch Krah enge Beziehungen zu China pflegt. Er selbst sagt, dass er viele Freunde in China habe. Die Straflager für Uiguren nennt er Gruselgeschichten. Und Krah hat sich auf Reisen in China mit dem IDCPC getroffen. Das ist ein chinesischer Geheimdienst, vor dem der Verfassungsschutz warnt. Mit solchen Positionen ist Krah auf EU-Ebene nicht alleine, sagt mein Interviewpartner Bertram Lang von der Universität Göttingen. Mit ihm habe ich kurz vor der Sendung gesprochen. Enge Kontakte der europäischen Rechten nach China hätten seit dem russischen Angriffskrieg zugenommen. Ja, und auch zum AfD-Spitzenkandidaten Krah hat er etwas gesagt.
Zum konkreten Fall ist es natürlich noch ein bisschen schwierig, konkrete Dinge zu sagen über das, was wir in den Medienberichten jetzt gestern gelesen haben. Aber wie Sie schon angedeutet hatten, überrascht die Personalie Maximilian Krah in diesem Zusammenhang wirklich nicht. Krah ist auch innerhalb der AfD seit Jahren der hörbarste Vertreter von Positionen der chinesischen Führung. Es gab bereits letzten Oktober umfangreiche Berichte über enge Beziehungen und auch zu dubiosen Geldflüssen aus China. In jedem Fall war Krah aber auch zentral in der China-politischen Wende der AfD in den letzten Jahren. Wir haben jetzt auch von Parteichef Chrupalla letztes Jahr schon ein Echo von Pekinger Positionen gehört, wie zum Beispiel die Forderung nach der Nicht-Einmischung in Chinas innere Angelegenheiten und europäischer Neutralität in der Taiwan-Frage. Das sind also Positionen, die wir davor bei der eher wirtschaftsliberal orientierten AfD nicht hatten und die jetzt stark zunehmen.
Und Sie sagen, dass diese China-freundlichen Positionen, dass man die nicht nur innerhalb der AfD beobachten kann, sondern auch insgesamt in der europäischen Rechten. Wo beobachten Sie die und was ist das für eine Entwicklung?
Genau, in der Tat sehen wir eben in den letzten 2-3 Jahren, das hat sich durchaus gewandelt, zunächst mit dem Sanktionsstreit 2021 zwischen der EU und China und dann auch noch einmal mit dem Ukraine-Krieg, auch einen Wandel in der Europastrategie von Peking. Man hat sich davor, würde ich sagen, eher ferngehalten von absolut demokratiefeindlichen, demokratiekritischen Parteien und sich eher darauf konzentriert, gute Beziehungen in die systemimmanenten Parteien, in die regierenden Parteien in Europa hinein zu pflegen, auch unabhängig davon, welche Parteien das waren. Und jetzt hatten wir auch schon im letzten Dezember einen großen Spionageskandal im belgischen Vlaams-Belang, wo ein Mitarbeiter für China spioniert haben soll. Wir sehen also hier durchaus aktive Anwerbungsversuche einzelner Politiker. Es ist aber nicht systematisch, das muss man auch sagen. Es gibt nicht wie bei Russland und der europäischen Rechten eine systematische ideologische Nähe oder lange Tradition der Zusammenarbeit, sondern das ist bislang eher anlassbezogen und auf einzelne Politiker gerichtet.
Sie sagen also noch keine strategische Einflussnahme, wie Sie das aus Russland sehen, sondern von China eher der Versuch, auf einzelne Politiker einzuwirken. Schauen wir mal aufs Europäische Parlament. Da gibt es insgesamt 28 rechte Parteien. Sie sagen, dass einige da durchaus ihr Verhältnis zu China intensiviert haben seit dem russischen Angriffskrieg. Welche stechen da besonders heraus?
Ja, also auch da muss man vielleicht erstmal sich überlegen, was ist eigentlich der ideologische Kern dieser Vielzahl an rechten Parteien und vieles verbindet sie ja nicht. Was sie verbindet, ist sicherlich ein klares Freund-Feind-Denken und eine Ablehnung europäischer Eliten und der europäischen Einigung, oftmals verbunden mit Fremdenfeindlichkeit und pauschaler Globalisierungskritik. Und hieraus können aber ganz unterschiedliche Haltungen zu China abgeleitet werden, je nach Situation. In den 2000er, 2010er Jahren waren das oft eher ablehnende Haltungen von China als Sündenbock für die Globalisierung, für die Abwanderung von Arbeitskräften, was wir auch von Trump und der republikanischen Rechten in den USA kennen. Eine große Ausnahme hat hier in den letzten 10 Jahren die Fidesz von Viktor Orban in Ungarn gebildet, die mit einer klar pro-chinesischen Haltung aufgefallen ist, seit Orban regiert. Auch hier muss man aber sagen, früher war Orban in der Opposition auch sehr populistisch anti-chinesisch unterwegs und hat das dann als ja auch wirtschaftliche Gelegenheit gesehen, sich hier abzugrenzen von der EU. Andere Parteien sind komplett widersprüchlich. Wenn wir die Partei von Geert Wilders in den Niederlanden nehmen, da haben wir aus der Partei für die Freiheit heraus viel antichinesische, auch fremdenfeindliche Rhetorik. Bei gleichzeitigen Abstimmungen gegen Resolutionen des Europäischen Parlaments zu Menschenrechtsverletzungen in Tibet oder Xinjiang, was jetzt weniger mit Korruption durch China zu tun hat, höchstwahrscheinlich, sondern eher mit einer grundsätzlichen Ablehnung von gemeinsamen europäischen Positionen. Und ein weiterer Punkt ist, wie auch ja bei der AfD, eine stark ideologische Ablehnung von jeder Form von werteorientierter Außenpolitik, Orientierung an Menschenrechten oder einer starken europäischen gemeinsamen Handlung insgesamt. Und daraus ergibt sich dann eben dieses Bild, einerseits China als feindliche externe Macht zu sehen, andererseits aber gemeinsame europäische Handlungen gegen China abzulehnen und scharf zu kritisieren.
Also durchaus ein widersprüchliches Bild. Jetzt fragt man sich ja, was erhoffen sich denn diese europäischen Parteien von ihrem China-freundlichen Kurs, also diejenigen, die ihn haben zumindest. Ist das wirtschaftlicher Pragmatismus? Ist das ideologische Nähe? Geht es da um Geld? Was ist der Nutzen?
Also um Geld geht es nach den aktuellen Erkenntnissen vor allem bei einzelnen Politikern und nicht systematisch wie bei Parteien, wie das jetzt bei russischer Einflussnahme beispielsweise mit den Krediten für das Rassemblement National in Frankreich der Fall ist. Tatsächlich ist es die China-Politik auch ein vermintes Terrain für die Rechte. Auch das sieht man bei Le Pen sehr gut. Marine Le Pen hat sich auch in der Vergangenheit oft sehr China-feindlich geäußert und der französischen Regierung vor allem eine zu weiche Haltung, ein Fehlen an Verteidigung für die französischen Arbeiter gegen chinesische Konkurrenz hier hervorgetan. Das ist leiser geworden, aber daraus kann man noch nicht so richtig schließen, dass es hier starke Einflussnahme gibt. Es gibt eben Kontaktpflege oft auf hoher Ebene, weil die chinesische Regierung jetzt viel weniger Berührungsängste mit der auch extremen Rechten hat, als das früher der Fall war. Aber im öffentlichen Diskurs und gerade jetzt im Wahlkampf ist das China-Thema eigentlich kein Gewinnerthema für die europäische Rechte.
Sie haben das ja beschrieben, wie auch China da seinen Kurs in den vergangenen 2 Jahren seit dem russischen Angriffskrieg etwas geändert hat, also versucht, mehr auf rechte Parteien in Europa zuzugehen. Was steckt denn dahinter? Ist das ein Versuch von chinesischer Seite, die Demokratie in Europa zu destabilisieren?
Auch hier würde ich unterscheiden von der russischen Strategie. Die russische Geheimdienststrategie zielt ja seit vielen Jahren nachweislich darauf ab, rechtspopulistische, rechtsextreme Parteien in Europa zu fördern, tatsächlich um europäische Demokratien zu schwächen und Russland als Gegenmodell zu positionieren. Die chinesische Strategie, auch seit langer Zeit der Einheitsfront, zielt in erster Linie einmal darauf ab, ein für China freundliches sogenanntes Diskursumfeld zu schaffen. Das heißt, man arbeitet eigentlich mit ausländischen Individuen zusammen, die sich gerne pro-chinesisch äußern. Und das kann gehen von freundlichen Einladungen nach China bis hin zu offensichtlicher Korruption oder, wie wir jetzt sehen, auch Anwerbung für Geheimdienstarbeiten. Bei gleichzeitiger Unterdrückung von China-kritischen Stimmen. Und das ist eben deutlich stärker geworden in den letzten Jahren, dass sich chinesische Geheimdienste, das Ministerium für Staatssicherheit, ganz offensichtlich in Europa viel stärker einmischen und auch Dissidentinnen hier in Deutschland und Europa aktiv einschüchtern. Auch hier hatten wir sehr beunruhigende Berichte zur uigurischen Community, vor allem in München, dass das eben sehr stark zunimmt.
Jetzt versteht sich China selbst ja als kommunistisches Regime. Wie passt das eigentlich zusammen mit dem Weltbild der rechten Parteien?
das ist genau der Punkt, dass es eigentlich nicht besonders gut zusammenpasst. Das heißt, wir sehen auch, Autokratie per se ist erstmal keine Ideologie. Es gibt da eben sehr unterschiedliche Grundlagen, die dahinter stehen. Und während Putin ganz klar auch einen, sowohl durch seine persönliche Inszenierung als dieser chauvinistische Anführer, als auch durch die ideologischen Anknüpfungspunkte des Eurasianismus und der Positionierung als angeblicher Verteidiger wahrer europäischer Traditionen hier Anknüpfungspunkte bildet für die neue Rechte, ist es bei China schon etwas ganz anderes. Denn das chinesische Modell, das nach außen vertreten werden soll, das fußt zum einen auf effizientem Durchregieren nach innen und dann der angeblichen natürlichen Friedfertigkeit der chinesischen Nation nach außen im Kontrast zur aggressiven amerikanischen Hegemonie. Und letzteres ist ein Anknüpfungspunkt für auch oft US-kritische, US-feindliche Parteien an den politischen Rändern. Das ist aber keine sehr starke ideologische Grundlage, dass China jetzt ein attraktives Vorbildmodell wäre für diese Parteien.
Sagt der Politikwissenschaftler Bertram Lang von der Universität Göttingen über das Verhältnis zwischen China und rechten Parteien in Europa. Extreme Wetterlagen werden durch den Klimawandel zunehmen, das prognostizieren Wissenschaftler. In Nordfrankreich gibt es seit mehreren Monaten immer wieder schwere Überschwemmungen, bei denen sich viele die Frage stellen, ob das schon Folge der Klimakrise ist. Die Überschwemmungen sind so schwer wie seit 30 Jahren nicht. Frankreichs Umweltminister Christophe Béchu brachte deshalb schon in die Debatte, ganze Gegenden für unbewohnbar zu erklären. Das ist inzwischen zwar vom Tisch, doch viele Menschen können trotzdem nicht in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren, Niklas Mönch berichtet.
Régis Fournier schaut fassungslos auf seinen Garten. Der Rasen ersäuft im Niederschlag der letzten Stunden. Vor anderthalb Stunden sei da noch kein Wasser gewesen, sagt der 75-Jährige und zeigt auf seine Terrasse. Sein Grundstück grenzt direkt an den Fluss. Das Wasser steigt immer mehr. Und damit auch die Angst vor einem erneuten Hochwasser. Seit Oktober wurden sein Keller und sein Erdgeschoss dreimal geflutet. Das letzte Mal musste ich alle zwei Stunden mit meinem alten Hund raus. Meine drei Paar Gummistiefel sind vollgelaufen. Ich war in kurzen Hosen. Das Wasser bis übers Knie. Kein Licht, keine Heizung, kein Strom, nichts. Hier sehen Sie noch die Wassermarken. 40 Zentimeter hatten wir im Haus. 36 Jahre wohnt er schon hier. Loszulassen fällt ihm nicht leicht. Wir warten ab. Mit einem Hund ist das nicht so leicht. Meine Frau aktualisiert die ganze Zeit die Hochwasserwarn-App Vigicru. Doch ob er hier wohnen bleiben kann, wisse er nicht. In einem Viertel unweit des Dorfzentrums ist diese Frage bereits beantwortet. Die Cité Salengros ist von zwei Flussarmen eingekeilt. An den Häuserfassaden zieht sich auf Bauchhöhe eine gleichmäßige, grünlich-feuchte Linie entlang. Hier wohnt kaum einer mehr. Auch Alexandre Auger hat sein Haus verlassen. Der 33-Jährige lebt nun mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern seit 4 Monaten bei seiner Schwiegermutter. Sein ehemaliges Zuhause erkennt er kaum wieder. Überall dichter grüner Schimmel an Wänden und Decken. Alles ist feucht, sagt er. Für die Kinder sei der Abschied besonders schlimm. Sie sagen uns, Papa, wann kommen wir wieder nach Hause? Maman, wann können wir wieder in unser Zimmer? Das geht einem an die Nieren. Sie fangen jetzt langsam an zu verstehen, dass sie nicht mehr hierher können, dass sie in einem anderen Haus leben müssen. Einerseits Trauer, andererseits Wut über den Staat und die Versicherungen. Denn eine Entschädigung habe er noch nicht bekommen. Dabei hat er als Hochwasseropfer einen Anspruch darauf. Denn in Frankreich ist die Elementarschadenversicherung Pflicht. Das ist sogar in der Verfassung verankert. Doch das Geld lässt auf sich warten. Anfang Januar sagte Umweltminister Christophe Béchu noch, dass es kein Tabu mehr sei, Gegenden für unbewohnbar zu erklären. In diesem Fall wäre der Staat in der Pflicht, würde die Häuser aufkaufen und abreißen. Vincent Maquignon zweiter Bürgermeister von Blondec. Wenn die Gegend als unbewohnbar erklärt wird, müssen sie uns enteignen. Doch davon spricht jetzt keiner mehr, sondern von einem einvernehmlichen Aufkauf. Das ist ein großer Unterschied. Unbewohnbar heißt nämlich auch, dass die Versicherung nicht mehr greift. Der Staat müsste in dem Fall also die vollen Kosten übernehmen. Das ist teuer. Bei einem einvernehmlichen Aufkauf übernimmt die Versicherung wenigstens die Hälfte des Kaufpreises. Maquignon schätzt, dass sich der Staat dadurch im Schnitt 100.000 Euro pro Haus spart. Für die Bewohner sind die ungeklärten Zuständigkeiten unerträglich. Viele leben bei Verwandten, in Ferienunterkünften oder zur Zwischenmiete. Ohne Entschädigung ist ein Neuanfang unmöglich. Maquignon vermutet, dass sie hier in Blondec als Blaupause für zukünftige Naturkatastrophen herhalten sollen. 17 Millionen Franzosen leben immerhin in einem Hochwassergebiet, alleine 2 Millionen in Nordfrankreich.
Niklas Mönch berichtete. Europa ist unsicherer geworden, das steht seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine fest. Wie groß die Bedrohung aus Russland für die EU ist, wird in den Mitgliedstaaten aber durchaus unterschiedlich wahrgenommen. In Polen, das schon geografisch besonders nah am Kriegsgeschehen liegt, fürchten 48% der Bevölkerung einen Angriff aus Russland. Mehr als 200.000 Menschen werden dort in Polen deshalb aktuell fürs Militär gemustert, auch um für den Ernstfall eines Angriffs gewappnet zu sein. Susanna Żalek.
Wer ist fit genug, um in die polnische Armee einzutreten? Wer hat Fähigkeiten, die im Fall einer Krise oder eines Konflikts nützlich wären? Um das herauszufinden, mustert das polnische Militär einmal im Jahr tausende junge Erwachsene. Junge Männer, aber auch junge Frauen, die zum Beispiel einen medizinischen Beruf erlernen. Qualifikacja Wojskowa nennt sich das. Wehrdienstqualifikation. In einem Erklärvideo des polnischen Militärs heißt es: Qualifikacja Wojskowa to nie jest pobór do wojska. Bei der Wehrdienstqualifikation handelt es sich nicht um die Einberufung zum Militär. Du gehst dorthin, damit man feststellen kann, ob du potenziell für den Wehrdienst geeignet bist. Aber es geht auch darum, junge Menschen in Kontakt mit der polnischen Armee zu bringen, sagt Oberstleutnant Jacek Kaczmarski. Und die, die geeignet sind für den Wehrdienst, kommen in ein spezielles Register. Jeder polnische Staatsbürger hat die Pflicht, sein Land zu verteidigen, abhängig von seinem Alter und ob er wehrfähig ist. Die Menschen, die wir als geeignet einstufen, werden im Falle einer Mobilisierung oder eines Kriegs in die Armee einberufen. Das würde auch Dominik treffen. Der 19-Jährige studiert an einer Warschauer Handelsschule. Er wurde erst vor kurzem gemustert und für fit befunden. Damit ist er jetzt Teil der sogenannten passiven Reserve und kann auch zu kurzen Militärtrainings einberufen werden. Ich gehöre wegen meines Alters zu dem Teil der Gesellschaft, der das Land verteidigen müsste. Also wenn es zu einem Konflikt kommen sollte, dann werde ich zur Waffe greifen müssen. 48% der Polinnen und Polen haben laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos die Sorge, dass Russland Polen militärisch angreifen könnte. Und so finden viele das polnische Qualifikationssystem sinnvoll. Ich finde, angesichts der aktuellen Bedrohungslage sollte es solche Vorbereitungen geben. Ich finde, das ist eine gute Sache. Für mich wäre es schockierend, wenn ich eine Einladung zu einer solchen Musterung bekommen würde. Student Dominik sagt, so sei eben die polnische Verfassung. Gleichzeitig ist seine Hoffnung, dass er weiter Zivilist bleiben kann. Ich habe die Hoffnung, dass es keinen Konflikt geben wird. Gott bewahre.
Der Bericht von Susanna Żalek. Ja, und das war Europa heute. Ich bin Ann-Kathrin Jeske. Danke fürs Zuhören.